Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli-Frebel. Ich bin stellvertretende Leiterin der Sektion für Rheumatologie und klinische Immunologie am Universitätsklinikum Münster. Und ich freue mich besonders, dass wir heute wirklich ein sehr spannendes Thema behandeln, und zwar Persistenz, Adherenz und Drug Survival. Das sind sehr wichtige Aspekte in der rheumatologischen Therapie, und wir werden die Bedeutung der Begriffe und auch der Einfluss dieser Begriffe hinsichtlich des Therapieerfolgs sehr stark in dieser Folge diskutieren. Wir haben die Besonderheit, dass wir wirklich einen Experten in der Kommunikation heute hier gewinnen konnten, und zwar Herr Professor Dr. Dr. Axel Hueber. Er ist Leiter der Rheumatologie am Klinikum Nürnberg und hat auch bei verschiedenen Forschungsprojekten, unter anderem digitale Anwendungen in der Rheumatologie, führend mitgewirkt, sodass er genau weiß, was eine gute Kommunikation bedeutet. Vielen Dank, Axel, dass du heute mit dabei bist.
Danke herzlich für die Einladung.
Axel, bevor wir starten, ich habe dich gerade eingeführt mit Professor Dr. Dr. Axel Hueber. Erstens, wie schafft man es, zwei Doktortitel zu erreichen? Und zweitens, zu welchen Themen hast du bei beiden Doktortiteln promoviert?
Das ist witzig. Das sind zwei Doktortitel, die eigentlich gar nichts mit Kommunikation zu tun haben. Der eine war an der Immunologie in der Uniklinik Erlangen. Da habe ich an CD28, CTLA4 geforscht, also wirklich Grundlagen, T-Zell-immunologische Forschung. Und das zweite in Glasgow in Schottland. Das war Zytokinbiologie-Forschung. Aber spannend war dort, den PhD zu machen, aber auch in das Gesundheitssystem in Großbritannien reinzuschnuppern.
Aber Kommunikation spielt doch da auch eine Rolle, weil du musst ja deine Daten, die ja eher grundlagenwissenschaftlich sind, ja auch an den Mann oder an die Frau bringen. Und genau da steigt auch unser Thema heute ein. Es geht darum, dass wir Begriffe, die wir tagtäglich nutzen, einmal wirklich reflektieren, was wir darunter verstehen. Und zwar die Persistenz, Adherenz, Compliance und Drug Survival. Wenn du das deinem Assistenzarzt oder deiner Assistenzärztin erklären müsstest, wie würdest du die Begriffe definieren?
Also fangen wir an. Persistenz. Persistenz ist der Begriff, wie lang nehme ich ein Medikament. Das ist also wirklich von der Verschreibung bis zum Absetzen. Das ist ein Zeitrahmen, der oft mal in Kohorten analysiert wird. Also ist er 2 Jahre auf dem Methotrexat oder 2 Jahre auf dem TNF-Blocker, und man schlussfolgert dann aufgrund dessen, gab es einen Grund, warum der abgebrochen hat? Hat es nicht gewirkt? Gab es Nebenwirkungen? Das ist alles dann sekundär. Erstmal ist die Persistenz ganz simpel. Wie lange nimmt jemand das Medikament, ohne erstmal den Grund zu kennen? Dann haben wir das Zweite, das ist Adherenz. Adherenz ist der neue Begriff von Compliance. Also die zwei hängen so ein bisschen zusammen. Compliance hat jeder schon so ein bisschen gehört. Der Patient ist nicht compliant. Der macht das nicht, was ich ihm sage. Der hält sich nicht an die Therapie. Ich habe doch gemeint, das wäre gut für ihn, und dann hat er es nicht gemacht. Die Sicht in diese Verantwortung des Therapieerfolgs und der Therapieeinnahme, sei das jetzt Physiotherapie oder Medikamente oder irgendwelche anderen Anweisungen, die sind sehr einseitig und sind patientenzentriert. Das heißt, der Patient ist schuld. Der Patient ist der Grund, warum etwas nicht funktioniert. Und da hat man dann ein bisschen überdacht und hat gesagt, na, so einfach ist es doch gar nicht, weil vielleicht gibt es ja Gründe, warum das Ganze so passiert. Zum Beispiel im Amerikanischen, vielleicht hat er gar nicht das Geld, das Ganze zu tun. Oder vielleicht, wenn wir jetzt Ergotherapie empfehlen, findet er gar keinen Platz. Und dadurch ist er ja nicht compliant, er macht es nicht, was wir ihm sagen, aber vielleicht kann er nichts dafür. Deswegen ist Adherenz der neue Begriff, der ein bisschen differenzierter das Ganze betrachten soll, gemeinsam vom Patienten und vom medizinischen Fachpersonal, da sind die Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, hält er sich, halten wir uns an die gesetzten Therapieziele und verstehen jetzt in dieser Situation, dass es multifaktorielle Einflüsse sind. Dann haben wir noch gehabt Drug Survival, das ist eigentlich dasselbe wie Persistenz, also wie lange bleibt er auf dem Medikament. Und das Letzte ist die Therapietreue, die ist eher so übergeordnet, ein eher allgemeiner Oberbegriff.
Du hast jetzt einmal die Persistenz erklärt, die ja für uns wirklich wichtig ist, welchen Zeitraum die Patienten haben von Therapiebeginn bis Abbruch. Aber es gibt ja auch Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Und wieso ist das wichtig, einmal die Persistenz, aber auch isoliert davon die Adherenz zu erfassen, auch wissenschaftlich gesehen?
Die Persistenz ist das Gröbere. Das kann man erfassen, zum Beispiel an, wie viele Rezepte wurden ausgestellt, also an Krankenkassendaten. Die Persistenz ist aber, sag ich mal, relativ dumm. Das ist einfach nur, wie lange nimmt das? Da kann ich eigentlich erstmal keine Rückschlüsse draus ziehen, weil ich nicht die Gründe kenne von, gab es Nebenwirkungen, gab es zum Beispiel logistische Probleme oder gab es Krankheitsaktivität. Mhm. Bei der Adhärenz sind wir schon mal differenzierter, weil wir nicht den Zeitrahmen betrachten von 0 bis 2 Jahre, sondern wir schauen uns an, was macht der Patient mit dem Medikament im Verlauf. Und da geht es zum Beispiel darum, nimmt er nur die Hälfte der Tabletten oder der Spritzen im Intervall. Und dann sagt man, bei der Adhärenz akzeptiert man sogar auch in den ganzen Studien, die man macht, dass der Patient nur 80% der Medikamente nimmt. Das bedeutet, auf einen Monat betrachtet, du hast eine Tablette, die du jeden Tag nehmen musst und du fährst jetzt ins verlängerte Wochenende für 3 Tage und merkst einfach am Freitag, als du ins Auto steigst und auf der Autobahn bist, oh, ich habe meine Tabletten vergessen. Das ist akzeptiert. Da sagt man, das ist dann noch über 80% der Tabletten, die du eingenommen hast. Das heißt, da geht man einfach diffiziler rein und schaut, was passiert am Patienten, an der Patientin.
Die Adhärenz hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Wenn du so an den Begriff denkst und wie wir den auch beeinflussen könnten, welche Rolle spielt die Adhärenz für unsere klinische Tätigkeit und wie können wir die beeinflussen?
Das ist eine gute Frage, weil, wie du schon sagst, die Faktoren der Adhärenz sind mannigfaltig. Zum einen können wir es erstmal aufteilen in gewisse Felder Patient, Patient plus Umfeld. Dann haben wir die Ärzte und Ärzte und dann haben wir die Therapien. Und die alle beeinflussen Adhärenz oder Non-Adhärenz, das heißt, wenn der Patient, die Patientin sich nicht dran hält. Gehen wir auf die Patientinnen-Ebene. Da gibt es die Faktoren Glaubte an die Medizin. Also dieser Glaube, diese teilweise auch religiöse Geschichte ist relevant. Da wissen wir aus Großbritannien, von der pakistanischen, asiatischen Bevölkerung, dass einige Patienten einfach im Rahmen des Glaubens an die Medizin sagen, meine Erkrankung ist Gott gegeben, ich brauche keine Medizin, das hat das höhere Gut so entschieden. Und da muss man natürlich anders rangehen, als wenn wir am Patienten denken, der vielleicht eher ein Organisationsproblem hat. Ich nehme ein Beispiel, eine Person, die die Pille nimmt, orales Kontrazeptivum, die versteht, wenn ich dieses Medikament nicht nehme, dann werde ich potenziell schwanger. Das heißt, da brauchst du kein Verständnisproblem und brauchst keine Glaube in der Medizin, sondern es ist relativ klar Aktion, Reaktion, ich nehme das Medikament, werde ich nicht schwanger. Dann gibt es aber auch die Patientinnen, die einfach unorganisiert sind, die es vergessen. Das heißt, das ist ein Organisationsproblem. Die muss täglich diese Pille nehmen. Wenn sie das nicht macht, wenn sie es vergisst, dann hat sie das Problem, dass sie dann aus Versehen schwanger wird. Oder, dritte Ebene, ist das Verständnisproblem und Aufklärungsproblem, wenn sie Diarrhöen hat, sich ergibt, weil sie Magen-Darm-Infekt hat, ist das Medikament nicht angekommen und kann deswegen schwanger werden. Das heißt, wir haben auf der Patienten eben vielschichtige Dinge, Glaube der Medizin, Organisationsprobleme und dann sind wir noch in Situationen, wie viel Angst hat der oder die Patientin? Hat sie einen Bedarf an der Medikation oder hat sie nicht den Bedarf? Das sind Patienten, die zum Beispiel gar nicht Schmerzen haben, sagen, das stört mich eigentlich gar nicht, ich brauche eigentlich gar nichts. Die sehen gar nicht diese Notwendigkeit. Und das ist jetzt erstmal rein patientenzentriert. Wenn du jetzt nochmal auf die Arztebene gehst, habe ich einen netten Arzt? Habe ich jemanden, der zu mir blöd ist? Hat er sich viel Zeit genommen? Verstehe ich den oder verstehe den nicht? Ist es der Gott in Weiß oder ist er sehr nahbar? Ist das Team nett? Arzthelferinnen spielen einen Riesenfaktor in der Adhärenz. Also dieses ganze Umfeld ist wichtig. Und wir wissen zum Beispiel, dass Arzthelferinnen viel eher gehört werden vom Patienten und viel eher auch Informationen an der Arzthelferin rausgehen. Und das Letzte ist die Therapie. Macht die Nebenwirkungen? Ist die gut verträglich? Gibt es sie als Tablette, als Spritze? All diese Faktoren, die da relevant sind. Und gehen wir nochmal zum Patienten zurück. Wie ist das Umfeld? Was sagen die dazu? Was sagt das Internet? Oh, das ist aber schon giftiges Zeug. Ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, was wir alles bei dieser Adhärenz auf einmal reinspielen. Und schon sind wir von der Compliance abgelöst, wo wir sagen, der Patient ist schuld. Nee, so einfach ist es einfach nicht.
Da hast du vollkommen recht. Jetzt ist das ja so, dass man ja Patienten hat, wo man weiß, man muss in die Aufklärung mehr Zeit investieren, damit man die Person gut abholt und so gesehen das Vertrauen in das Medikament und in unsere Empfehlung dann auch gewinnt. Nichtsdestotrotz ist das so, dass Vertrauen gut ist, aber Kontrolle besser. denke ich zumindest. Gibt es irgendeine Herangehensweise, wie du das handhabst? Also vertraust du deinem Patienten, wenn er gesagt hat, ich nehme meine Medikation regelmäßig? Oder gibt es so Kontrollmechanismen, die du nutzt? Du bist ja auch in digitalen Anwendungen involviert. Gibt es da auch bei den Apps irgendeinen Kontrollmechanismus, der dir dabei hilft, zu sehen, wie häufig der Patient seine Medikation eingenommen hat?
Also richtig im Alltag Tools, die man routinemäßig einsetzen kann, gibt es eigentlich nicht wirklich. Ne? Das erste, glaube ich, ist A und O, ist die Aufklärung, die Vertrauensbasis mit den Patienten. Mein Ziel ist immer zu sagen, wir arbeiten als Team. Ich möchte wissen, was sie machen, was sie tun, und ich bin nicht böse und ich bin deswegen nicht beleidigt. Also ich muss diese fast eheliche Beziehung klar machen, wenn jemand wie eine Ehe untreu ist. Es ist kein Problem, mir das zu sagen. Er muss mir nicht treu sein, sondern ich muss verstehen, was sind die Gründe, und dann kann man ja an diese Ängste rantreten. Und das funktioniert in der Regel ganz gut. Indirekt kann man natürlich sehen, wie oft holt der Patient das Rezept ab, wie oft kommt er zu seinem Termin, also wie termintreu ist der Patient. Fragebögen gibt es, den sogenannten MARS-D. Das ist ein Fragebogen mit 4 Fragen, die sind relativ, sag ich mal, in your face. Ich vergesse sie einzunehmen, immer oft, manchmal selten nie. Ich verändere die Dosis. Immer oft, manchmal selten nie. Ich setze sie eine Weile lang aus. Ich lasse bewusst eine Dosis aus. Ich nehme weniger als verordnet ein. Das sind offene Fragen, die man in Studien eher anonym, pseudonymisiert stellt. Die kann man in der Praxis schon machen, aber dann müsste er ja aktiv lügen. Es gibt auch sozial erwünschte Fragen, um zu sehen, ob er vielleicht da auch ein Problem hat. Da kann man so rantreten. Aber Adhärenz zu erfassen ist schwierig. Oft hilft die Arzthelferin oder das eigene Gefühl.
Ich schaue dann auch immer nach, wann das letzte Rezept abgeholt worden ist. Ich glaube, das machst du auch. Und es passiert wirklich überdurchschnittlich. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass die Intervalle nicht ganz passen, sodass ich dann eben das anspreche. Aber es ist erstens die Entscheidung der betroffenen Person, wie sie ihre Therapie führt, ja. Und auf der anderen Seite, wenn man dann so eine Atmosphäre schafft, wo sich die betroffene Person immer unter Druck und unter Rechtfertigungsdruck fühlt, dann wird sie uns das irgendwann nicht mehr sagen. Also ich finde das sehr gut, dass du das auch wie so eine ähnliche Situation dargestellt hast. Das macht das Ganze auch viel greifbarer.
Dazu würde ich gleich ergänzen, wenn du nämlich auch suggestiv fragst, nehmen sie denn ihr Methotrexat,
so ist das.
Dann sagen sie es ja. Oder wenn man sagt, wir haben das Methotrexat verschrieben, vertragen sie es denn? Und sie sagen mir, das ist eine leichte Übelkeit, haben sie es vielleicht schon versucht abzusetzen? Wäre kein Problem, dann gehe ich ganz anders in das Gespräch ein.
Ja. Und diese Suggestivfragen, die sind wirklich gefährlich. Nur ein Schwenker aus meinem klinischen Alltag. Ich habe eine Dame gehabt, die ich unter Methotrexat und Abatacept geführt habe. Und ich habe gesehen, dass das von der Rezeptfrequenz nicht ganz gepasst hat, ne? Dass sie die Therapie adäquat umsetzt. Und da habe ich sie gefragt gehabt, nehmen Sie wirklich Ihre Therapie wöchentlich? Und da hat sie gesagt, ja. Da habe ich gesagt, habe wirklich jede Woche eine Spritze. Dann hat sie gesagt, ja, eine Woche Abatacept, eine Woche Methotrexat. Ja. Wenn ich sie nur diese Suggestivfrage gestellt hätte, wären wir beide auf dem falschen Zug gewesen. Wie häufig passiert es, dass du aufgrund einer Remission die Therapie beendest? Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Wie häufig machst du das?
Das kommt auf die Erkrankung drauf an. Da haben wir ja Vorgaben oder Leitlinien oder Recommendations, bei welchen Erkrankungen wir ändern können oder sollten oder dürften. Und dann nehme ich die Patienten an die Hand, weil oft haben wir die Frage, kann man denn die Medikation reduzieren? Wenn der Patient, auch wenn die Vorgabe ist, lieber das nicht zu machen, dann informiere ich den Patienten. Ich mache aber die Tür nicht zu und sage, Sie dürfen das nicht aufhören, sondern ich sage, wenn Sie das wollen, dann gehen wir den Weg zusammen und es ist mir lieber. Ich weiß, wir reduzieren zusammen oder wir beenden und dann kann ich verstehen, warum das Medikament potenziell nicht wirkt oder warum die Erkrankung auf einmal wieder an Fahrt aufnimmt. Also solche Schritte gehe ich sehr gern zusammen und da muss man auch in die Patienten reinhören, was sie denn wollen und muss sie ganz ordentlich aufklären, was sind die Risiken und was der Nutzen. Aber da reduziere ich schon und es wird ausgesetzt, wenn das der Patient wünscht, weil es bringt nichts, da den Patienten nicht zu hören und dann macht das einfach selbstständig.
Da hast du vollkommen recht. Manchmal hat man ja die Befürchtung, dass wenn die Person beispielsweise den Beipackzettel liest, auf einmal alle Nebenwirkungen hat, die da drin steht. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein heißes Pflaster, wie viele Nebenwirkungen man in die Aufklärung mit reinnimmt, ja, und was man vielleicht erstmal nicht kommuniziert. Wie gehst du damit um mit möglichen Nebenwirkungen, weil sie ja vor allen Dingen die Non-Adhärenz ja auch beeinflussen können?
Also ich kläre über die relevanten Nebenwirkungen auf. Ich kläre aber auch über Dinge auf, die in diesen Beipackzetteln teilweise drinstehen, die nicht relevant sind. Ja, wo Sachen drinstehen bei manchen Biologiker, sie seien immunsuppressiv, was eigentlich gar nicht zutrifft. Oder aber bei Methotrexat, dass man keinen Alkohol trinken darf. Da gibt es gute Untersuchungen aus Großbritannien, dass das gar nicht so zutrifft. Aber die Leute haben erstmal Angst. Ich versuche da relativ viel Angst zu nehmen und auch hier die Patientinnen und Patienten an die Hand zu nehmen. Manchmal bringe ich auch das Beispiel, wenn Patienten kommen und sagen, sie haben diesen ganzen Beipackzettel gelesen, was da alles drinsteht. Dann bringe ich das Beispiel, wie wäre es denn, wenn wir jetzt einen Beipackzettel über eine Tafel Schokolade schreiben würden. Da wird drinstehen, man kann Diabetes kriegen, da wird drinstehen, man kann drauf ausrutschen und sich das Genick brechen, man kann eine Haselnussallergie oder Erdnussallergie bekommen und so weiter und so weiter. Und der Beipackzettel für diese Schokolade wäre mannigfaltig lang und das verstehen dann die Patienten, dass man natürlich alles reinschreiben muss. Und da kann man sie abholen. Und oft ist es so, dass man sagen muss, lesen Sie sich durch in Ruhe, gehen Sie, ich bin auch überhaupt nicht dagegen, dass Sie ins Internet gehen und sich informieren. Ich sage aber, alles, was Sie da finden, sich nicht beunruhigen zu lassen und eher dann wieder mitzubringen, um diese Ängste und Sorgen zu bearbeiten und zu besprechen. Ich glaube, das ist das A und O, dass man einfach für die Patienten da ist.
Dieses Beispiel mit der Tafel Schokolade, das muss ich mir merken, das ist wirklich klasse. Oft haben wir ja ältere Patienten auch, die einen Medikamentenplan mitbringen, der manchmal nicht mehr auf einer Seite passt. Stichwort Polypharmazie. Das beeinflusst ja auch die Adhärenz und die Persistenz der Patienten. Wie sind deine Erfahrungen bislang diesbezüglich? Welche Rolle spielt das auch in der klinischen Realität?
Das spielt eine große Rolle. Je mehr Medikamente, desto schlechter die Adhärenz. Wir wissen, dass Alter nicht unbedingt einen signifikanten Einfluss hat, aber die Polypharmazie durchaus. Jeder Patient macht eigentlich bei jedem Medikament eine Art Nutzen-Risiko-Abwägung. Was tut das für ihn? Das Pantoprazol, ja, da ist mein Magen nicht mehr so sauer. Das nehme ich ein. Oh, Cortison. Das ist so gefährlich, aber es hilft mir gut. Methotrexat, naja, mal gucken. Das ist auch eher, da war es mir nicht so. Da hat mein Nachbar gesagt, das sei so giftig. Ne? Also jedes wird abgewogen und unsere Aufgabe ist es einfach, die Medikamente zu überblicken, auch die Polypharmazie sich zu überlegen, kann man was abbauen? Also was braucht der Patient denn eigentlich doch nicht? Und dann darüber aufzuklären, was wichtig ist.
Manchmal ist es ja so, dass wir den Eindruck haben, die Therapie greift, aber vielleicht fehlt dann noch ein Mühe und nehmen dann beispielsweise noch Methotrexat mit dazu. Wie sind denn die Daten zwischen Mono- und Kombitherapie mit und ohne Methotrexat? Ist das richtig, was wir da machen?
Hier kommt es auch wieder auf die Erkrankung drauf an und auf die Substanz, mit der Methotrexat kombiniert wird. Wir wissen jetzt mittlerweile zum Beispiel bei der Psoriasisarthritis gibt es sehr gute Daten, dass Biologika in Kombination mit Methotrexat keinen nennenswerten Mehrwert haben. Das heißt, da bin ich großzügig und nehme das Medikament wieder weg. Es gibt aber dann andere, wie zum Beispiel bei der Rheumatoidenarthritis. Da ist zum Beispiel eine Kombination aus Methotrexat und TNF-Blocker synergistisch. Dann gibt es andere Studien, die gezeigt haben, wie zum Beispiel bei einer Interleukin-6-Rezeptorblockade, dass man MTX nicht unbedingt braucht, dass die Monotherapie genauso gut ist. Und so ist es eigentlich immer eine individuelle Einzelentscheidung und vor allem im Hinblick auf Wirkung und Nebenwirkung. Ja, wenn der Patient Methotrexat nicht vertragen hat und wir denken zwar, das wäre medizinisch gut, dann ist das wahrscheinlich vielleicht nicht der beste Schritt, wenn er eh schon Nebenwirkungen hat.
Vielen Dank, dass du auch nochmal die Unterschiede zwischen den Erkrankungen und nicht nur zwischen den Wirkstoffgruppen dargestellt hast. Das spielt natürlich eine sehr große Rolle. Früher hat man ja alles Mögliche mit Methotrexat immer kombiniert und immer so gesehen bei den inflammatorischen Arthritiden erstmal den Weg gewagt. Und es ist toll, dass wir mittlerweile wirklich da individualisierte Daten haben, die uns da auch mehr Spielraum geben. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass die Adhärenz der Patienten bzw. die Compliance aufgrund verschiedener Aspekte beeinflusst werden kann. Inwiefern spielt dieser Begriff oder auch alle Scores und wissenschaftlichen Untersuchungen bei der Therapieentscheidung für dich eine Rolle?
Es spielt diesbezüglich eine Rolle, um abzuschätzen, welche Therapie beim Patienten vernünftig eingesetzt wird. Als Beispiel: Ich habe jemanden, der partout nicht subkutan spritzen kann, weil er eine Spritzenphobie hat. Dem kann ich natürlich gut helfen mit zum Beispiel einem JAK-Inhibitor als, na, wenn wir jetzt auf der Biologika Target Synthetic DMARD-Ebene sind, kann ich gut helfen mit einem JAK-Inhibitor und mit einer oralen Therapie. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich manchmal durch eine IV-Therapie bei jemandem, der zum Beispiel nicht sehr therapietreu ist, oder termintreu, muss man sagen, habe ich natürlich eine andere Art und Weise der Kontrolle. Das heißt, wenn ich jemanden auf Rituximab einstelle, dann weiß ich, die Therapie ist drin. Wenn ich jemanden auf Infliximab einstelle, weiß ich, er muss regelmäßig zu den Terminen kommen. Ich kann die Terminadhärenz überwachen, aber ich weiß auch, das Medikament wird ankommen, weil der kriegt die Infusion bei uns. Das ist von Vorteil. Wir wissen, wenn man so Placebo-Effekte anschaut, haben wir Placebo-Effekte in allen Studien, egal über welches Präparat. Da gibt es aber auch die Situation, dass wir wissen, dass eine orale Therapie nicht so einen großen Placebo-Effekt hat wie eine Subkutantherapie, nicht so großen Effekt hat wie eine IV-Therapie. Und die beste Therapie wäre IV durch die Ärztin, durch den Arzt. Ja, also wenn wir hingehen und applizieren. Und da gibt es ganz gute Daten dazu. Das kann man sich bei Individuen, bei einzelnen Patienten überlegen, macht es Sinn, hier einen Einfluss zu nehmen.
Da hast du vollkommen recht. Diese Auswahl auch zwischen Subkutanapplikation beispielsweise und intravenös, die eröffnet uns wirklich nochmal mehr Möglichkeiten, den Patienten etwas engmaschiger zu führen. Manche benötigen das ja auch. Und bei uns hat das dazu geführt, dass seitdem ich da bin, eigentlich diese Infusionsambulanz in Anführungsstrichen etwas aus den Nähten platzt, weil man doch dann eher diesen Faktor nutzt, ne, was drin ist, ist drin. Geschlechtersensible Medizin, ein ganz anderes Thema, spielt ja zunehmend eine Rolle, ja, auch hinsichtlich der Therapiewahl. Inwiefern gibt es da Unterschiede hinsichtlich der Therapiepersistenzadhärenz zwischen Männern und Frauen?
Das nimmt jetzt alles an Fahrt auf, die ganze Forschung, Gendermedizin. Wir wissen, dass weibliches Geschlecht ein höheres Risiko hat für Therapieabbruch. Es hängt auch in gewisser Weise auch von der Lebensphase davon ab. Es hängt davon ab, hier geht es wieder auch um Ängste und Aufklärung. Bin ich in einem gebärfähigen Alter und möchte schwanger werden und bekomme aber vom Rheumatologen, sage ich mal, über den Tresen MTX und lese danach, ich darf nicht schwanger werden, dann ist das natürlich vertrauenszerstörend und schlecht für die Adhärenz. Also da hat man einfach unterschiedliche Lebensabschnitte, man hat unterschiedliche Voraussetzungen, was im Umfeld weitergeht. Wir stehen da, glaube ich, eher noch am Anfang, weil Adhärenzstudien sehr schwierig durchzuführen sind und wir da noch zu wenig Daten haben in der Rheumatologie.
Axel, du hattest eben gesagt gehabt, dass du darauf achtest, in der Aufklärung natürlich neben der Wirkung auch die Nebenwirkungen darzulegen und noch Sachen anzusprechen, die im Beipackzettel stehen, aber keine große Rolle spielen. Das bedeutet ja, dass du auch im Gespräch eine gewisse Zeit benötigst. Ne? Der Hausarzt hat im Schnitt 7 bis 10 Minuten Zeit. Ist das machbar, wenn wir so auch auf die Wirtschaftlichkeit in der Medizin schauen?
Das ist ein schwieriges Thema. Ich nehme mir für die Aufklärung in der Regel schon viel Zeit. Manchmal muss ich es auch zweizeitig machen, weil das so viel ist. Erst Diagnose über die Erkrankung, dann über eine Therapie. Also dieses treat hard and early, wenn wir das early schnell machen wollen. Das ist manchmal schwer, die Leute abzuholen. Das kostet Zeit und man muss aber auch vorsichtig sein, dass man die Leute nicht überfrachtet, weil auch viel Informationen drin stecken. Auf der anderen Seite ist das der Einstieg für eine gute Beziehung. Das heißt, die Zeit nehme ich mir gerne, weil ich sie dann, glaube ich, on the long run für später mir wieder einspare. Weil ein guter, aufgeklärter Patient ist in der Patientenführung, das hört sich jetzt sehr von oben herab, aber oder in der Patienteninteraktion, spart mir am Ende wieder Zeit, weil er viel besser versteht, was sind Wirkungen, was sind Nebenwirkungen, auf was muss man achten.
Ja, das sehe ich genauso und vor allen Dingen spart das auch Kosten, weil man dann ein geringeres Risiko hat, dass der Patient aufgrund von Sorgen beispielsweise die Therapie eigenständig beendet. Also ich sehe das vollkommen wie du und genauso auch dieses Zweizeitige. Also ich finde es klasse, dass du das genauso handhabst. Manchmal ist ja auch das Fass voll. Ne? Der Patient muss auch erstmal die Diagnose verarbeiten und dann soll man noch Wirkungen, Nebenwirkungen behalten. Also das ist wirklich eine große Herausforderung, das Timing genauso zu planen, dass der Patient abgeholt werden kann. Man hat ja bei manchen Patienten so ein Bauchgefühl. Oh, der wird oder die wird die Therapie nicht optimal umsetzen. Gibt es für dich persönlich so typische Red Flags, die dich schon so nachdenklich machen, dass das eine Kandidatin, ein Kandidat sein kann, wo das ein bisschen schwierig sein könnte?
Da sind wir wieder am Anfang. Termintreue. Wie sind Sie im Umgang? Wie verstehen Sie das Medikament? Wie viel Angst bringen Sie mit? Haben Sie ein Umfeld, das Sie abfängt? Das sind so die Flags. Wie gehen Sie mit anderen Medikamenten um? Kennen Sie Ihre Medikamente überhaupt? Das ist auch was Interessantes.
Ja, super. Und inwiefern spielt der Preis des Medikaments für dich eine Rolle? Erwähnst du das in der Aufklärung?
Das erwähne ich durchaus, weil wir wissen von Placebo-Untersuchungen, dass teures Placebo besser wirkt als billiges Placebo. Das heißt, ich mache eine Preisnennung. Ja. Zum einen, um diesen Placebo-Effekt mitzunutzen. Zum anderen auch, um dem Patientinnen und Patienten, also wenn es jetzt um teure Medikamente geht, die Potenz des Medikaments darzulegen und zuletzt auch mitzugeben, dass sie auf das Medikament aufpassen müssen. Dass es nichts ist, was man einfach in den Mülleimer schmeißt.
Wenn du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch Tipps mit auf den Weg zum Abschluss geben müsstest. Bezüglich der Adhärenz, was ist für dich so der wichtigste Aspekt, womit wir die Adhärenz verbessern könnten?
Der wichtigste Aspekt ist, Vertrauen zu schaffen, Offenheit zu haben zum Patienten, im ärztlichen Gespräch nahbar zu sein. Das ist das eine. Auf die Arzthelferinnen hören, weil sie einfach deutlich mehr Informationen bekommen als der Arzt im Patientenkontakt.
Und zu guter Letzt, was sollte man vermeiden, um nicht Gefahr zu laufen, dass der Patient oder die Patientin selbstständig die Therapie abbricht?
Den Patienten über den Kopf zu fahren, das ist, glaube ich, das A und O. Nicht alle über einen Kamm scheren, das ist, glaube ich, schlecht. Individuell jedem Wertschätzung mitgeben, das ist das Wichtige.
Vielen lieben Dank, Axel. Das war ein tolles Gespräch. Das hat mir total Freude bereitet, auch in deinen klinischen Alltag einen Blick zu bekommen. Auch großen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch für ihre Treue. Vielen Dank fürs Dabeisein. Im nächsten Teil richten wir den Fokus auf die konkreten Unterschiede zwischen den verschiedenen rheumatologischen Therapien. Wir werden dabei den Fokus auf die konventionellen DMARDs legen, auf Biologika und die JAK-Inhibitoren und auch hier den Aspekt der Persistenz und Adhärenz diskutieren. Dabei geht es auch darum, dass wir Real-World-Daten in die Diskussion mit aufgreifen und das Ganze in den Kontext unseres klinischen Alltags setzen. Ich darf wieder dich, Axel, auch in diesem Kontext dann als Experten begrüßen und ich freue mich sehr auf unseren zweiten Teil.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ein Service der Alpha Sigma GmbH.